Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
Ich begrüße Sie zu einem Tacheles mit Rafael Laguna de la Vera, Gründungsdirektor der Dezember 2019 aus der Taufe gehobenen Agentur für Sprunginnovationen. Bevor wir, Herr Laguna, ausführlich über Sinn und Unsinn der neuen Agentur miteinander diskutieren, das schöne Wörtchen Sprunginnovation hat es noch nicht in den Duden geschafft. Welchen Eintrag würden Sie denn vorschlagen?
Eine Sprunginnovation ist eine, die die Welt so verändert, dass sie danach nicht mehr so ist wie vorher. Das müssen Sie auf Fotos erkennen, in Wirtschaftskreisläufen erkennen, in unserem täglichen Verhalten. Ein Auto ist sowas, das Internet, das Smartphone oder iPhone. Ich glaube, das sind solche Veränderungen, die jeder sofort so erkennen würde.
Und Sie sind natürlich auch diese Beispiele, die Sie genannt haben, in gewisser Weise disruptiv. Und da steht im Duden, das ist ein Gleichgewicht, ein System zerstörend, also zerstörend und nicht weiterentwickeln. Da wird schon etwas kaputt gemacht, im Zweifel ein ganzes Geschäftsmodell, damit sich was vollkommen Neues draufsetzen kann.
Fragen Sie mal die Pferde zu den Autos oder Nokia zum iPhone. Ja, das ist schon so. Üblicherweise ersetzen disruptive Innovationen oder Sprunginnovationen eine andere. Es muss nicht immer so sein. Man kann auch ein komplett neues Feld belegen. Aber irgendwo gibt es immer, ich nenne es mal Kollateralschäden, Veränderungen in den Märkten. Trotzdem zeichnet sich gute Sprunginnovation dadurch aus, dass das Gemeinwohl steigt. Das heißt, dass es der breiten Masse der Bevölkerung anschließend besser geht, als es ihr vorher ging. Trotzdem gibt es betroffene Gruppen, die das vielleicht anders sehen.
Und so heißt es dann ja auch aus Sicht der Bundesregierung zu der neuen Agentur, ich zitiere mal, was sie tun soll, konkrete aus Sicht der Gesellschaft bzw. der potenziellen Anwender oder Nutzer relevante Probleme lösen. Jetzt ist Problemlösung ja nicht unbedingt das klassische Merkmal von erfolgreichen Sprunginnovationen. Also die sind ja in der Regel nicht unbedingt gezielt auf die Lösung einer bestimmten Frage gerichtet.
Ja, häufig gab es die Frage vorher gar nicht. Das ist schon so. Also nach dem iPhone haben wir nicht gefragt, nach dem Internet haben wir nicht gefragt. Und ich glaube, wir haben nach schnelleren Pferden und gepolsterten Kutschen gefragt und nicht nach Autos. Aber sie lösen dann doch am Ende ein Problem, nur auf eine sehr originelle Art und Weise. Jetzt ist für die Agentur natürlich eher eine volkswirtschaftliche Aufgabe im Blickfeld. Das heißt, wir versuchen, da wir Steuergelder ausgeben und investieren, etwas dafür zu tun, dass es der größtmöglichen Anzahl von Leuten hier im Land anschließend besser geht. Das ist vielleicht etwas anders fokussiert, als häufig Investitionen aus dem zum Beispiel Wirtschaftsraum gemacht werden. Deswegen können wir auch investieren in soziale Innovationen, in gesellschaftliche Innovationen oder Sprunginnovationen, die vielleicht gar keinen wirtschaftlichen Erfolg direkt haben, sondern eben vor allen Dingen einen volkswirtschaftlichen.
Im besten Falle kommt etwas Neues zu etwas Bestehendem hinzu, aber manchmal ist es eben auch stattdessen. Und genauso geht das auch mit den Arbeitsplätzen. Das müssen Sie natürlich zumindest im Hinterkopf haben.
Absolut. Nun ist es so, dass es vielleicht besser ist, dass wir bestehende Arbeitsplätze durch neue Arbeitsplätze im eigenen Land ersetzen. Deswegen ist meine Aufgabe ja auch mit der Agentur dafür zu sorgen und vor allem, dass wir nicht nur Sprunginnovationen machen, sondern den wirtschaftlichen Nutzen auch hier im Land und in Europa halten, sodass eben die Arbeitsplätze, die vielleicht durch eine Sprunginnovation ersetzt werden, durch neue und hoffentlich mehr ersetzt werden, die entstehen. Das sehen Sie eigentlich immer im Innovationszyklus. Seit den Webern wird ja über Innovation geklagt oder ist das im gesellschaftlichen Brennpunkt. Aber wenn Sie das mal über die letzten 250 Jahre sich anschauen, hat es immer zu mehr Wohlstand mit natürlich Unterbrechungen in der Mitte und schrecklichen Ereignissen unterwegs, aber letztlich zu mehr Wohlstand für alle und zu mehr Arbeitsplätzen geführt.
Nun zeichnen sich Innovationen nicht unbedingt dadurch aus, dass man sie bestellen kann?
Ja, man muss sich natürlich dem Risiko stellen. Es muss mir erlaubt sein, auch zu scheitern. Niemand will scheitern, aber wir müssen scheitern können. Man kann sie nicht bestellen. Ich kann Ihnen auch nicht vorhersagen, wo genau die stattfinden. Ich kann nur sagen, es gibt eine Reihe von Ideen, die an mich herangetragen werden. Menschen, auf die ich ja sehr stark setze, die Innovatorinnen und Innovatoren, die diese Ideen haben, von denen ich glaube, dass sie die auch umsetzen und auf die Straße bringen können. Und man muss jetzt eben viele, viele Versuche starten, wovon viele, viele scheitern werden und dann hoffentlich einige funktionieren. Und daran wird sich die Agentur am Ende auch messen lassen müssen.
Die staatliche Förderung von Sprunginnovation war Teil des Koalitionsvertrags 2017. Jetzt ist sie angelaufen bis 2022. Erstmal mit 151 Millionen, läuft alles gut, dann bis 2029 eine Milliarde, die dazukommt. Dürfen Sie tatsächlich auch als Agentur scheitern?
das Risiko ist da, nicht? Also wenn keins der Projekte richtig funktioniert oder nur so mittelmäßig, dann werden wir auch als Agentur gescheitert sein, in der Tat. Also nicht umsonst ist sie ja erstmal für 3 Jahre angelegt worden, um zu schauen, ob wir gut Traktion haben. Da muss noch keine Megasprung-Innovation wirklich zu Felde geführt sein, aber die müssen, ich sag mal, die Knospen müssen sichtbar sein bis dahin. Und ich würde es ehrlich gesagt ganz genauso machen, wie es die Regierung hier beschlossen hat. Lass es uns versuchen. Man hat durchaus einen Risikoeingang, sich selber exponiert, auch mal zu scheitern. Man hat jemanden geholt, mich dann letztlich, der nicht aus den klassischen Systemen kommt, mit dem solche Posten normalerweise bestückt werden. Also hier versucht man doch einiges anders zu machen, um der Sache eine Chance zu geben.
Wie muss man sich jetzt die Arbeit der Agentur vorstellen? Gehen Sie auf die Suche nach den genialen Tüftlern der Nation, also so Typ Daniel Düsentrieb, Disneys Erfinderfigur, oder kommt man mit Ideen zu Ihnen? Wie funktioniert das?
Beides. Ne? Also es sind letztlich ja immer Menschen. Und ich suche halt die, ich nehme mal etwas modernere Beispiele, die deutschen Elon Musks oder Steve Jobs oder sowas. Wir haben die ja übrigens. Ne?
Die sind, wir sehen aber, sie nur nicht?
Ja, wir haben sie leider exportiert. Ne? Die sitzen im Silicon Valley und haben dort ein besseres Umfeld gefunden, um ihre Disruption umzusetzen. Also viele der Technologien und viele selbst der Firmen, die wir kennen als Haushaltsnamen von quasi großen, erfolgreichen, disruptiven Unternehmen, haben sehr, sehr viel deutsche Beiträge gehabt, nur sie finden halt nicht in Deutschland statt. Diesen Leuten möchte ich zurufen, bleibt hier, macht's hier, ich helfe euch, das umzusetzen, und ich helfe euch, auch ein großartiges Netzwerk, die großartige Forschung und Wissenschaft, die wir haben, die großartige Wirtschaft, die wir haben, sozusagen mit an den Start zu bringen, um diese Erfindung umzusetzen. Am Ende geht's um Menschen.
Haben Sie so eine Art Glaskugel, oder wie funktioniert das, diese Entscheidung zu sagen, ja, da, in dieser Idee, da steckt mehr als ein bisschen was Besseres, ein bisschen was Netteres von Gehabten drin. Das ist halt wirklich das Potenzial, sowas völlig Neuem.
Wie gesagt, ich setze sehr stark auf Leute, auf Innovatoren, Innovatoren. Ich setze auf etwas seniore Innovatoren, Innovatoren, die schon ihr halbes, dreiviertel Leben mit bestimmten Dingen zugebracht haben. Ich nenne die Innovationsmanager, die für Themen brennen. Und wenn man das dann lang genug macht, dann hat man einen Vorteil gegenüber dem Rest, weil man einfach in dem Thema sich wahnsinnig gut auskennt, wenn man morgens aufwacht, als erstes dran denkt und wenn man einschläft, als letztes und noch wahrscheinlich davon träumt. Von der Sorte Mensch gibt es eine ganze Menge, und diese Menschen versuche ich auf uns aufmerksam zu machen, zu sagen, hallo, hier sind wir. Wir verstehen euch. Diese Menschen sind manchmal ein wenig schwierig. Kennen wir. Ich bin selber aus der Computer-Software-Branche. Das heißt, mit solchen Menschen, und ehrlich gesagt, ich bin selber auch so einer, hatte ich immer viel zu tun. Und das aufmerksam machen, das sagen, hier sind wir, das machen wir durch unsere Präsenz, durch sowas wie das, was wir hier heute tun. Das machen wir durch Wettbewerbe, die wir ausschreiben. Das machen wir durch Multiplikation über diese Innovationsmanager, die üblicherweise ganze Netzwerke von Menschen kennen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass da verdammt gute Projektvorschläge und Ideen reinkommen und interessante Menschen mit am Start sind.
Nun ist es ja nicht so, dass deutsche Unternehmen nicht tatsächlich auch innovativ sind, aber es scheint so, dass sie eher Entwicklungen, also evolutionäre Innovationen hervorbringen. Wie erklären Sie sich das, dass das, was zum Sprung ansetzt, tatsächlich momentan nicht unbedingt in Deutschland geschieht?
Das klassische Wirtschaftssystem incentiviert nicht, solche hohen Risiken einzugehen. Sie haben bestenfalls einen Investitionshorizont, das heißt, wann das Geld wieder drin sein muss, von 3 bis 5 Jahren. Hervorragende Unternehmen, die sehr viel investieren, und derer haben wir Gott sei Dank auch viele, Familienunternehmen, aber auch Großkonzerne, die schauen vielleicht schon mal auf einen 5-Jahres-Zeitraum, die meisten auf 3, oder eigentlich, wenn sie börsennotiert sind und quartalsweise berichten müssen, dann setzen sie auf einen Return on Investment innerhalb von 2 Jahren. Und das führt dazu, dass man nicht besonders hohe Risiken eingeht. Das ist übrigens in der Wissenschaft auch nicht so anders. Wir haben hervorragende Wissenschaft, hervorragende Wissenschaftsförderung, hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Aber auch da entstehen ja keine Sprunginnovationen. Und das liegt ebenso daran, dass die Projektförderungen 3 bis 5 Jahre sind. Und während der Projektabarbeitung sozusagen muss man sich ja auch schon um die neuen Projekte wieder bewerben. Da ist einfach keine Zeit und keine Ruhe dafür da, solche hochriskanten Projekte überhaupt erst anzugehen.
Werden Sie denn mit der Agentur nur die Daniel Düsentriebs oder Elon Musk dieser Welt fördern oder tatsächlich auch innovative Projekte, Entwicklung finanzkräftiger Unternehmen investieren? Das ist ja schon eigentlich die Aufgabe der Wirtschaft, diese Zeit zwischen Idee und Marktreife und dann auch Vertrieb, Vermarktung zu überbrücken, denn sie kassieren nachher ja auch den Gewinn.
Ja, also wenn ich ein Projekt machen soll, soll, dann muss es auch zu mir kommen. Das kann aber gerne aus der Wirtschaft kommen, aber das muss an mich als Agentur übergeben werden. So, und wenn das dann meinetwegen erfolgreich ist, dann müssen wir uns ja für jedes Projekt überlegen, wie denn die Zeit nach der Agentur aussieht. Wie gesagt, das Ziel muss sein, dass die Wirtschaftsleistung dieser Sprunginnovation in Deutschland und Europa verbleibt. Und dafür brauche ich dann natürlich wieder die Industrie, aber dann greifen wieder ganz normale wirtschaftliche Mechanismen. Schenken tun wir der Industrie auch nichts, aber wir helfen ihr, Dinge aufzunehmen, weiterzuentwickeln und dann, wenn es wirklich funktioniert, sozusagen zu Markte zu stellen, sodass jeder dann auch eine Chance hat, damit dran teilzunehmen.
Und wie stellen Sie zu Markte? Also was tut die Agentur? Okay, Sie scouten Ideen, Sie sind auf der Suche nach guten Ideen und dann gibt die Agentur guten Rat oder auch klassische Fördermittel oder schreibt Wettbewerbe aus oder ist die zentrale Anlaufstelle.
All das.
Und
noch mehr, genau. Wir sind so eine Art Inkubator für solche Projektideen. Wir sind ein Kombinator, weil häufig ist es nicht eine Innovation, die eine Sprunginnovation macht, sondern mehrere, die man kombiniert. Die bringen wir zusammen. Aufgrund der hohen Sichtbarkeit, die wir auf das Innovationsfeld haben, können wir dann Innovatorin A mit Innovator B und Thema C zusammenbringen und Firma D und Wissenschaftler E. Die betten wir dann ein in eine richtige Firma, die Geld bekommt, die Dienste bekommt, damit sie sich nicht um Verwaltung und so einen Kram kümmern muss, die Zugang zu den politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Netzwerken bekommt. Das ist ja das Schöne daran, wenn man eine Bundesagentur ist, dass man ein echt tolles Netzwerk hat. Und dann lassen wir die machen und beobachten das, begleiten das. Und wenn wir merken, es läuft nicht, dann ziehen wir auch relativ schnell einen Stecker. Denn Scheitern ist immer das, was eigentlich schnell passiert, dass man merkt, dass man mit der Idee vielleicht falsch lag. Aber wenn wir auf dem richtigen Trip sind, dann haben wir auch den Atem, das durchzuhalten.
Dass Sie den Bund hinter sich haben, ist das der vielleicht entscheidendste Unterschied zu bestehenden Institutionen? Ich denke zum Beispiel an die Business Angels, die ja letztendlich zumindest in der einen oder anderen Art und Weise Ähnliches tun wie diese Agentur für Sprunginnovationen von Ihnen.
Wir sind keineswegs Konkurrenz zu den bestehenden, weder Business Angels noch Venture Capital Geber noch Private Equity Geber, sondern ich glaube, wir sind eher sowas wie eine Vorstufe. Wir nehmen die Projekte, die zu groß und zu riskant sind, wo ein normaler Finanzinvestor vielleicht nicht gut geraten ist, zu investieren und entwickeln die zu einem Grad, wo dann Business Angels, Finanzinvestoren auch einsteigen können und auch sollen.
Jetzt haben wir schon gesagt, der Bund ist Alleingesellschafter sozusagen der Agentur. Es gibt zwei Träger dieser Agentur, muss man vielleicht kurz erwähnen. Das ist das Finanzministerium und das Wirtschaftsministerium. Nun sind staatliche Behörden nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie besonders flexibel sein dürfen, dass sie besonders schnell sein dürfen, dass sie besonders große Entscheidungsspielräume haben. Haben Sie mehr Freiheiten als andere?
Ja, erstens, weil ich keine Behörde bin. Also ich bin auch keine Unterbehörde irgendeiner dieser Ministerien, sondern ich bin eine Agentur. Technisch ist das eine richtige GmbH. Und der Gesellschafter dieser GmbH ist der Bund. Und es gibt einen Aufsichtsrat, wo die Politik in der Minderheit ist immerhin. Das heißt, Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft und Gesellschaft sind dort in der Überzahl. Aber sitzt natürlich auch die Politik mit drin. Also sind wir, ich sag mal, so eine Stufe entkoppelt. Nun bin ich mit der Agentur dabei, etwas ganz Neues zu bauen. Das ist ja der Auftrag. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, das ist alles ganz einfach und dann sind wir ganz agil und politikfern, so lautet der Auftrag ja auch, sondern das muss jetzt gebaut werden von dem Agenturteam, welches ich leite. Und da müssen wir viel Neuland betreten. Aber ich meine, ich denke, die erste Sprunginnovation, die wir haben, sind wir wahrscheinlich dann selber. Aber das fühlt sich soweit ganz gut an.
Und dann wären Sie auch ein Beispiel dafür, dass eben sowas länger dauert. Denn wie gesagt, 2017 war das erste Mal etwas Vergleichbares im Gespräch. Also Sie sind keine Behörde, aber Sie sind in gewisser Weise im Dienste zweier Behörden und damit auch im Dienste zweier Herren, also Finanzministerium und Wirtschaftsministerium. Führt das nicht zu irgendwelchen Reibungsverlusten?
Die Arbeitsteilung ist da sehr, sehr genau. Also da spüre ich keine Reibungsverluste. Wir sind auch nicht wirklich langsam. Sie dürfen nicht vergessen, dass die Gründungskommission ja erst im Juli dann fertig getagt hatte und beschrieben hatte, wie es denn zu sein hat und mich als potenziellen zu berufenden
Gründungsdirektor. Aber der Weg dahin, ja, der war schon etwas länger.
Das ist so in der Politik, glaube ich. Also erstmal muss es ja an den Koalitionsvertrag reinverhandelt werden. Und dann muss das, was im Koalitionsvertrag steht, umgesetzt werden. Also ich glaube, dass da ein Zyklus von, was haben Sie gesagt, 2017 bis heute ist, glaube ich, eher auch immer noch auf der schnellen Seite. Auch wenn ich selber staune, in der Wirtschaft muss sowas natürlich viel schneller gehen. Die Reibungsverluste zwischen den Ministerien gibt es nicht.
Und die reden auch nicht rein. Wenn Sie etwas mit ihrem Team von Innovationsmanagern und Managerinnen entscheiden, dann halten die sich, diese beiden Ministerien, da gepflegt raus.
Das tun die im Prinzip, ja.
Es ist Was heißt im Prinzip?
Ja, weil es praktisch sind es ja am Ende Menschen, die arbeiten. Und dann gibt es schon mal den einen oder anderen vielleicht, der das etwas anders sieht. Aber die Unterstützung von oben ist enorm. Und das geht nicht nur bis hoch zu der Ministerin und dem Minister, sondern bis zur Kanzlerin. Die wollen, dass das klappt und dass das unter diesen Prinzipien gemacht wird. Und deswegen kann auch, wenn da mal unterwegs ein bisschen was holprig wird, kann man sich der Unterstützung dort immer sicher sein. Und das hat auch bisher immer gut funktioniert.
Und was ist mit den Entscheidungsspielräumen? Sind Sie wirklich sozusagen, jetzt hätte ich beinahe gesagt allmächtig, das vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber Sie müssen sich von der Politik für das, was Sie als förderungswürdig auswählen, nicht reinreden lassen?
Nee, also für die Projekte und die Projektthemen muss ich mir nicht reinreden lassen. Ich bin trotzdem nicht völlig politikfern. Das fing schon mit der Auswahl des Standorts an. Da gibt es natürlich immer auch eine politische Mission, wenn so eine neue Agentur gegründet wird. So steht zum Beispiel im Koalitionsvertrag auch drin, dass neue Agenturen, wenn möglich, in den neuen Bundesländern gegründet werden sollen. So, da kann man ja nicht sagen, da spielt die Politik keine Rolle. Aber in solchen Themen finde ich es dann auch persönlich sinnvoll, dem zu folgen und das zu tun. Und deshalb ist ja letztlich als Standort dann auch Leipzig rausgekommen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden Tacheles mit Rafael Laguna de la Vera, Gründungsdirektor der neuen Agentur für Sprunginnovationen der Bundesregierung. Leipzig ist der Standort. Sie haben es gerade erwähnt. Gab es aus Ihrer Sicht, außer das, was Sie schon als sanfte Einflussnahme beschrieben haben, gute Gründe dafür? Das ist weit weg von Berlin. Ist das ein Vorteil eher oder ein Nachteil?
Die Agentur soll auffallen. Die Agentur soll herausragen und sichtbar sein. Das ist in Berlin deutlich schwieriger als in Leipzig. In Berlin ist so viel los, dass da aufzufallen, da muss man schon Elon Musk heißen und auf dem roten Teppich verkünden, dass man eine neue Fabrik baut. Deswegen war, glaube ich, unter anderem das auch ein Grund dafür, dass wir diese Signalwirkung und die Sichtbarkeit in Leipzig einfach besser erzeugen können. Aber es gibt auch eine Reihe anderer Gründe. Es war einfach der beste Mix aus noch, muss man ja fast sagen, geringen Lebenshaltungskosten, guter Verkehrsanbindung, gute Wissenschaftsumgebung, gute wirtschaftliche Umgebung, gute politische Unterstützung auch im Land, pragmatische Herangehensweise, das ist in Sachsen so zu eigen. Also letztlich hat Leipzig auch einfach gewonnen.
Es gilt ja als eine der dynamischsten aller 401 Regionen in Deutschland. Spüren Sie was davon?
Absolut. Also die Stimmung ist Aufbruchsstimmung. Ich selber bin ja dort geboren, aber mit 10 Jahren in den Westen gekommen. Also das ist alles schon sehr lange her, vor 45 Jahren in den Westen gekommen. Dann aber immer wieder nach Leipzig und auch nach Mauerfall, immer wieder hin. Und ich muss sagen, wie die Stadt sich entwickelt hat in den letzten, sagen wir mal, 6, 7, 8 Jahren, ist einfach atemberaubend. Ich sehe sehr, sehr viele junge Leute dahin gehen. In meiner Firma haben wir plötzlich ein Büro in Leipzig. Das ist von ganz allein entstanden, weil wir plötzlich ganz viele Leute hatten, die nach Leipzig gegangen sind oder Leipziger, die sich bei uns beworben haben. Zack, hat man genügend kritische Masse. Das ist lange nicht mehr passiert.
Wolfgang Reitzle, Ex-BMW-Chef und jetzt Aufsichtsratschef des Industriemultis Linde, wird folgendermaßen zitiert: Im Ausland wird Made in Germany zunehmend entzaubert. Zu vieles läuft verkehrt bei uns oder zu langsam. Wir verlieren in wichtigen Zukunftsfeldern den Anschluss. Auf der anderen Seite sind 6 von 10 der innovativsten Firmen in der EU deutsche. Also was soll eigentlich der ganze Alarm? Wird der Standort Deutschland da schlechter geredet, als er ist?
Ja, auf jeden Fall.
Also aber warum?
Tja, also vielleicht ist es auch unsere Neigung zur Selbstzerfleischung. Das können wir, glaube ich, besser als uns selber loben. Aber natürlich haben wir uns auch nicht mit Ruhm bekleckert. In unserer Vorzeigeindustrie, die Automobilindustrie, hat sicherlich ein paar selbstgemachte Probleme. Und hat dort, wo große Innovation war, zwar gute Chancen gehabt und auch Versuche unternommen, aber dann letztlich ins Rampenlicht ist unser jetzt ja schon vielfach zitierter Elon Musk mit seiner Firma Tesla getreten. Also irgendwie sind wir in der Selbstvermarktung schlecht. Auch Made in Germany war ja noch nicht mal eine Erfindung von uns. Ne? Das war ja eine Erfindung der Engländer nach dem Krieg. Am ersten war es, glaube ich, nach dem Ersten Weltkrieg, um quasi zu zeigen, Achtung, das sind schlechte Produkte aus Deutschland. Und wir haben es ja geschafft, das genaue Gegenteil draus zu machen. Ich bin da sehr optimistisch, dass wir so eine Art Made in Germany 2.0 produzieren können. Denn wir haben ein Wertesystem in Deutschland und in Europa, was international hoch angesehen ist. Und wenn wir sehen, dass viele, insbesondere digitale disruptive Innovationen, ja sehr große intrinsische Probleme haben, die unsere gesellschaftlichen Grundfeste ja erschüttern, wird es höchste Zeit, dass wir so eine Art humanistisch, europäisch, selbstbewusst Selbstbestimmung, souveränitätsfördernde Art der Digitalisierung erfinden und in unsere Produkte bauen.
Oh, das klingt verdammt schön, aber damit kriegt man keine wegweisenden Patente. Und wir sind als Deutsche bei der Anmeldung der Patente tatsächlich ein Stück zurückgefallen.
Mhm. Patente sind im Digitalen häufig nicht hilfreich, sondern werden eher als Defensivinstrument eingesetzt. Also Softwarepatente zum Beispiel werden ja sehr stark in den USA verwendet. Hier sind die gar nicht so leicht zu kriegen, aus gutem Grunde. Und die USA verwendet das im Grunde genommen als Wirtschaftspolitik. Denn wenn Sie als Ausländer reinkommen mit irgendeinem Stück Software oder einem Dienst, der auf Software beruht, dann haben Sie relativ schnell eine von diesen idiotischen Patentklagen am Hals. Und das hält eben die ausländische Konkurrenz fern. So kann man das machen, aber ich glaube nicht, dass das besonders innovationsfördernd ist, so etwas zu tun. Nein, ich glaube nicht, dass die Anzahl der Patente, und wir sind eigentlich sehr gut in der Anmeldung der Patente, auch wenn es jetzt etwas weniger werden soll. Ich glaube nicht, dass
China hat mehr.
China hat mehr, aber wissen Sie, ich glaube, dass wir erstens es können, inhaltlich und technisch. Daran wird es nicht scheitern. Jetzt können wir vielleicht mehr Patente anmelden, aber das verdient das Geld nicht. Wir müssen Produkte bauen, die im Wettbewerb stehen zu anderen Produkten und die die Leute kaufen. Und wie gesagt, aufgeladen mit dem Wertesystem aus Europa, insbesondere im digitalen Umfeld. Sie sehen ja diese Misstrauenskrisen gegenüber chinesischen Firmen, Huawei, ne? Wo von Amerika ja sehr viel Druck gemacht wird, diese Produkte nicht mehr einzusetzen. Das ist eine Vertrauenskrise ins Digitale. Und wenn wir einen Weg finden, mit dem man dieses Vertrauen gar nicht mehr braucht, sondern eine hohe Sicherheit hat, untermauert von dem Ruf, den wir immer noch in der Welt haben als Deutsche. Ich glaube, dann haben wir hervorragende Chancen auf dem Weltmarkt.
Also wir haben ja schon so ein paar Elemente jetzt benannt, warum das Innovationssystem in Deutschland nicht so ganz rund läuft. Wir haben darüber geredet, dass Geschwindigkeit ein Problem ist. Wir haben darüber geredet, dass unter Umständen Kapital, Bürokratie ein Problem ist. Sie haben schon gesagt, dass es in Deutschland sowas wie eine Misserfolgsintoleranz gibt, sozusagen. Ist das damit vollständig oder wo hakt es, wenn Sackgassen sind zwischen Idee, Marktreife und Verwertung?
Der ganze Finanzierungskreislauf ist ein Riesenproblem. Also ich habe ja jetzt darüber gesprochen, dass wir so ein Vorphaseninstrument sind für hochriskante, aber dafür eben sprunginnovative Geschichten. Jetzt kommen die nächsten Phasen. Es kommt eine sogenannte Frühphasenfinanzierung, eine Mittel- und eine Spätphasenfinanzierung und üblicherweise dann ein Börsengang am Ende. In der Frühphase sind wir noch ganz gut. Da hat der Bund auch schon früh reagiert mit dem Hightech-Gründerfonds, der sehr erfolgreich agiert und immer größer gemacht wird. Ich würde sagen, eine Frühphasenfinanzierung kann man einigermaßen bekommen. Aber schon eine Ausgründung aus den Instituten und den Universitäten ist immer noch sehr schwierig und mit sehr viel Ballast versehen, sodass für diese Ausgründung es manchmal schon per se sehr schwierig ist, überhaupt noch eine Finanzierung, auch eine Frühphasenfinanzierung zu bekommen, weil die Ausgründung schon mit Lizenzbedingungen versehen war, die diese Ausgründung schwer belasten. Wenn Sie es dann trotzdem schaffen, größer zu werden und Sie werden ein mittelgroßes Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern, dann setzen plötzlich die Finanzierungsinstrumente aus Deutschland und Europa aus. Da gibt es dann plötzlich keine mehr. Und deswegen werden sie dann häufig von US-amerikanischen oder chinesischen Firmen aufgekauft. Das heißt, die es geschafft haben, die quasi die kritische Masse erreicht haben und jetzt eigentlich drauf und dran sind, zu einem Weltmarktführer zu werden im Bereich, wo sie sind, dann werden die weggekauft, weil es keine Anschlussfinanzierung und auch keinen Börsengang in der Größe für die Unternehmen in Deutschland gibt.
Also das berühmte Beispiel, was in dem Zusammenhang gern genannt wird, ist ja die MP3-Technik, also der Standard zur Tonübertragung, erfunden in Deutschland, in den USA vermarktet. Jetzt dürfen Sie mal ganz vermessen sein, ich halte natürlich dagegen. Mit der Agentur für Springinnovation wäre das nicht passiert?
Zumindest hätten wir ein Instrument und hätte das Fraunhofer-Institut und die Professoren aus Erlangen, die es erfunden haben, sagen können, pass mal auf, wir geben uns jetzt nicht damit zufrieden, hier nur Musikkompression entwickelt zu haben, sondern wir wollen auch mal überlegen, wie wir das denn vermarkten können. Oder vielleicht wären Dritte von außen gekommen, hätten gesagt, Mensch, toll, mit der Technologie und den Speichermedien, die wir jetzt haben, können wir ein kleines portables Gerät bauen, was ganz viel Musik speichert. Das Ding hieß dann iPod. Und ist von Apple entwickelt worden. Nicht? Oder man kann sagen, wir brauchen vielleicht gar nicht mehr so ein Ding, weil das Internet wird immer schneller. Also kann man die Musik zentral in der Cloud, wie es heute heißt, speichern und man streamt die nur noch. Das ist dann Spotify oder Apple Music oder wie die alle heißen. Das bedingt immer, dass es Innovatoren und Innovatoren gibt, die diese Ideen haben. Wie gesagt, wir haben die. So, wenn wir denen jetzt sagen, passt auf, ihr braucht gar nicht in die USA ziehen, um eure Idee umzusetzen, ihr könnt auch hier bleiben, wir machen es. Wir machen vielleicht ein paar Dinge im Umfeld, um das leichter möglich zu machen. Das können ja auch durchaus mal Gesetzesänderungen sein oder ganz andere Themen, die man eben als Bund veranstalten kann, um dieser Idee einen guten Start zu geben und eine hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit zu geben. Ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das anders gelaufen wäre, da ist.
Herr Laguna, im Jahre 2021 soll es einen europäischen Innovationsrat geben. Da sollen dann die ganzen Instrumente in dem Bereich unter einem Dach auf europäischer Ebene zusammengeführt werden. Also innovative Technologieforschung, marktnahe Projektförderung, Risikofinanzierung. Ich hoffe und unterstelle, dass es dann eine gute Verzahnung mit Ihrer Agentur geben wird. Oder sind Sie so eine Art deutscher Ableger davon? Oder existiert das auf Rufweite bestenfalls nebeneinander her?
Nee, wir sind jetzt einfach mal losgelaufen. Und wir sind natürlich in Kommunikation mit all den europäischen Kollegen, die Ähnliches im Sinn haben, und auch mit der EU und dem EIC, also dem European Innovation Council. Einer unserer Mitglieder aus der Gründungskommission ist auch in der Gründungskommission des EIC. Die bauen jetzt gerade quasi etwas auf europäischer Ebene. Das dauert immer ein bisschen länger, bis das dann auch steht. Deswegen finde ich das gut, dass die Bundesregierung hier vorgeprescht ist. Aber natürlich wird das ganze Thema am Ende ein europäisches nicht nur sein müssen, sondern hoffentlich auch sein. Denn damit haben wir auch die Stärke der 500 Millionen und nicht nur die Stärke der paar 80 Millionen, die wir sind. Also das ist sicherlich so angelegt. Wie sich das entwickelt, wie schnell die sind, wie die einzelnen Länder vorpreschen, wie wir da zusammenarbeiten, das schauen wir uns bilateral an und bauen daraus das Beste.
Ist das Wichtigste, was vielleicht auf europäischer Ebene geleistet werden müsste, unterstützt tätig von Ihnen, dass es eine europäische Cloud gibt? Um sich dann ein Stück unabhängiger zu machen.
Ja, also jein. Wir brauchen jetzt nicht hinterherrennen und genau dasselbe bauen, was die Amazons und Microsofts dieser Welt jetzt gemacht haben.
Das wäre ja auch keine Sprunginnovation.
Nee, genau. Denn wir müssen da drüber springen über das, was die gerade machen. Deswegen heißt es auch so. Das Thema haben wir mal schön, entschuldigen Sie, verpennt. Jetzt sind die weit vorne. Was machen wir denn da? Also muss man etwas grundlegend anders machen. Ich hatte das eben mal angetönt, als ich gesagt habe, wir müssen einen europäisch-humanistischen Weg in die Digitalisierung finden, die unsere gesellschaftlichen Grundpfeiler schützt und stärkt. Es gibt Methoden, um vertrauenswürdige Cloud-Systeme
zum
zu bauen.
Zum Beispiel?
Das Stichwort ist Open Source. Offenlegung der Implementierung in Form von menschenlesbaren Code.
Und dann lässt sich trotzdem damit Geld verdienen?
Natürlich, dafür gibt es jede Menge Beispiele. Meine Firma, die ich gegründet habe, Open Exchange, ist so eine, die ernährt immerhin 300 Leute jetzt. Aber auch eine Firma wie die SUSE Linux in Nürnberg oder die Red Hat, die mit vielen Milliarden bewertet sind, zeigen, dass das geht. Denn das Geld wird damit verdient, dass man sicherstellt, dass diese Cloud-Systeme, die man dann baut, auch gut und immer zur Verfügung stehen. Man muss sich die Software gar nicht bezahlen lassen. Aber wenn man die Software nach draußen stellt, schafft man Innovation, ähnlich wie in der Wissenschaft. Im Grunde genommen ist das ja nur die Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Systems, wo ja die Thesen, die Materialien und der eigentliche Prozess offengelegt werden, um schließlich von dem Wettbewerb quasi bestätigt oder widerlegt zu werden. In Open Source Software macht man so ähnlich. Man schreibt etwas an Software, das interessiert ein paar Leute, die geben ihnen Feedback, erweitern das und das machen sie jetzt einfach 10 Jahre am Stück. Daraus entsteht dann die beste, robusteste und auch transparenteste Software, die man sich vorstellen kann. Und die nutzt man dann, um solche Cloud-Dienste daraus zu bauen. Dann kann man sagen, das zertifizieren wir jetzt. Da machen wir jetzt dieses EU-Label drauf und sagen, dem kann man vertrauen, weil es beruht end-to-end auf Open-Source-Software. Das ist sowas, womit wir unsere Werte konkret ins Technische transportieren.
Aber wenn sich das tatsächlich jeder dann sozusagen umsonst runterladen kann, dann lässt sich trotzdem damit Geld verdienen?
Das Produzieren dieser Services kostet viel Geld. Sie müssen Rechenzentren haben und betreiben. Sie brauchen hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich damit auskennen. Und sie müssen noch ein bisschen so ihre magischen Zutaten da reinmachen. Das nennt man freie Marktwirtschaft. Die existiert im Digitalen nicht, weil wir im Augenblick ein paar Monopole haben, die sich das alles einsacken. Was man mit Open Source tut und mit dieser Methode tut, ist, man öffnet diesen Markt und erlaubt es jedem dran teilzunehmen, ohne dass da einer der Torwächter ist, der sagt, wer da rein und raus darf. Und das wird für die Innovation gut sein und das ist für die Wirtschaft gut.
Zum Schluss, Herr Laguna, Sie bleiben Chef Ihrer IT-Firma. Sie haben es eben schon gerade gesagt, immerhin 300 Mitarbeiter. Ist das denn jeweils ein Teilzeitjob, also Chef der Firma und Chef der Agentur für Sprunginnovation?
Ja, also bis 1. Januar habe ich den Chef der Agentur pro bono gemacht. Seit 1. Januar bin ich offiziell zu 50% dort beschäftigt und zu 50% als CEO in meiner Firma. Das ist so der aktuelle Stand der Dinge.
Und dann leben Sie nur noch, um zu arbeiten?
Nein, ich bin total interessengesteuert. Mir macht das Spaß. Meine Firma ist erwachsen, meine Kinder sind erwachsen, mein Umfeld hält das aus. Aber es ist so wahnsinnig spannend, das fühlt sich überhaupt nicht wie Arbeit an.
Und damit geht dieses Tacheles auch schon zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen, Rafael Laguna de la Vera.
Gern geschehen, danke auch.
Wir redeten Tacheles mit dem Gründungsdirektor der Agentur für Sprunginnovation der Bundesregierung.